mit Reisen. Das erste Reiseradio für Profis im Internet. Für Sie am Mikrofon.
Jürgen Drensig an einem zumindest in Berlin goldenen Oktobersonntag und mit Mitgefühl für all die gestrandeten und um ihre Herbstferienpläne gebrachten Zuhörer, nur weil ein verantwortungsloser Kleinstbahngewerkschafter seinen Minderwertigkeitskomplex ausleben mochte. Höchste Zeit, dass die Bundesregierung 2 Jahre nach dem Versprechen der Kanzlerin endlich eine Lösung gegen diesen Gewerkschaftswildwuchs findet. Allein dieses Thema würde schon genug Misstöne liefern für den Reiseradio-Lautsprecher, aber so richtig aufregen kann ich mich gerade wieder mal über das Auswärtige Amt und die dortige, naja, sagen wir es ruhig, Schnarchnasenabteilung, die für die Reisehinweise zuständig ist. Anlass ist erneut Ägypten als Pars pro toto. Das Urlaubsland und vor allem sein Teil am Nil ist ja gerade in diesen Tagen und den nächsten Wochen gefühlt der Nabel der touristischen Verkaufswelt. QTA-Tagung, FTI-Sause, TUI-Programm-Pressekonferenz und Reisebüro-Treffen. Tausende deutscher Expedienten und Journalisten sollen sich mit eigenen Augen überzeugen, wie sicher das Ziel ist. Ich selbst war vor einigen Tagen auch noch vor dem ganzen Rummel auf Vorbesichtigungskurzvisite, unter anderem in Luxor. Es war erschütternd. Jetzt, nach Jahren, ist der Punkt erreicht, die Menschen leben von ihren allerletzten Reserven. Während die Hotelbetten am Roten Meer sich schon wieder mit günstig Preisen und vielen Russen füllen lassen, liegt der Kulturtourismus am Nil nach wie vor völlig am Boden. Peter Mario Kupsch von Studiosus wird es nachher sagen, in dieser Sendung, ganze 36 Gäste konnte er dieses Jahr für die eigentlich grandiose Tempeltour per Schiff überzeugen. Als wichtigster deutscher Studienreisenveranstalter. Und schuld daran ist vor allem das Auswärtige Amt mit seinen diffusen, angsterzeugenden Reisehinweisen. Jüngster Coup gleich für 38 Staaten, natürlich auch wieder für Ägypten, gibt es nun einen dringenden Sicherheitshinweis auf mögliche Terroraktivitäten des IS. Kein Wunder, dass gerade die Reisenden, die eben nicht auf der Suche nach abgeschotteten All-Inclusive-Baderesorts sind, ins Grübeln geraten, wenn doch höchst amtlich so eine scheinbar wichtige Warnung ausgesprochen wird. Nun mag es ja unverrückbare Beamtenmentalität sein, grundsätzlich risikolos den Büroschlaf genießen zu wollen. Und in diesem Zusammenhang ist es natürlich viel leichter, eher eine überflüssige Warnung zu viel als eine zu wenig auszusprechen. So ist es für das Auswärtige Amt eine Win-Win-Situation. Passiert nichts, hat man einfach nur seine Pflicht getan, um prophylaktisch zu schützen. Passiert etwas, hat man ja zum Glück gewarnt und ist aus der Verantwortung. Was mit den Menschen vor Ort passiert, ja, darum soll sich das Entwicklungshilfeministerium gefälligst kümmern und die touristische Industrie, die ist schließlich die Baustelle des Wirtschaftsministeriums. Nach außen bemühen die meisten Veranstalter noch den Burgfrieden, um eine ansonsten honorige Institution wie das Auswärtige Amt nicht zu beschädigen. Aber unter drei hört man haarsträubende Schilderungen von Arroganz und Inkompetenz bei den vertraulichen Treffen zwischen Amt und Industrie. Von Beratungsresistenz und der Weigerung, Hilfe durch die tausenden touristischen Mitarbeiter vor Ort als höchst sensible Stimmungsmessinstrumente anzunehmen. Schlimmer, man wird von subalternen Staatssekretären ultimativ zu Befehlsempfängern degradiert. Akzeptiert unsere nicht belegte Allwissenheit oder wir machen euch das Leben schwer. Hut ab, möchte man in diesem Zusammenhang sagen, vor dem Mut von FTI, dem Auswärtigen Amt, letztes Jahr deshalb als einziger den Stinkefinger gezeigt zu haben. Da schäumten zwar die Mitbewerber, die nach außen des lieben Friedens willen und weil es für sie so einfach war, brav auf andere Ziele umrouteten, aber FDI gewann Respekt und Dankbarkeit bei den Gastgebern, die doch gute sein wollten und wollen. Ergebnis: Heute ist FDI mit Abstand Marktführer in Ägypten. Auch das ist Thema in dieser Sendung im Gespräch mit Ralf Schiller. In Zeiten der unkontrollierbaren Verbreitung von journalistisch nicht eingeordneten Nachrichtenschnipseln muss sich das Auswärtige Amt bei seinen Hinweisen dringend neu justieren und professionelle Gefahrenanalyse betreiben. Diffuse Warnungen aus dem Bauch heraus nützen niemanden. Im Gegenteil, sie sind wirksamer als jeder tatsächliche Anschlag. In unserer Sendung beginnen wir heute mit der touristischen Weltsicht von gleich zwei Veranstaltern, Studiosus und FTI. Zwar beide in München beheimatet, aber sonst mit diametral unterschiedlichen Zielgruppen. Während Studiosus den aufgeklärten Reisenden im Sinn hat, der tiefschürfend, aber mittlerweile auch unterhaltsam Land und Leute erleben möchte, agiert FTI erfolgreich im bezahlbaren Sun-and-Fun-Tourismus. Manchmal ungeniert auf das limbische System setzend, also das Schnäppchen-Gier-Gen, das durch Hardcore-Selling auf Sonnenklar-TV animiert wird, aber immer nach dem Motto, wo wir günstig einkaufen können, da lassen wir uns für die kommende Saison nieder. Interessant, beide haben mit ihrem Grundkonzept im abgelaufenen Geschäftsjahr im Umsatz zweistellig zugelegt und sehen sich auf ihrem Weg bestätigt. Im Reiseradio geben gleich Peter-Mario Kupsch für Studiosus und Ralf Schiller für FDI ihre Prognosen für das kommende Urlaubsjahr. Und wen wundert es, bei beiden spielt Ägypten eine Rolle. Der zweite Schwerpunkt der 176. Ausgabe von Was mit Reisen liegt im Norden Deutschlands. Von der ganz großen Landverschickung hin zum erlebten Kleinen. Ich bin in zwei Städten unterwegs gewesen, die nicht in irgendeiner Top-10-Liste zu finden sind, der Must-Sees für Kurzreisen. Oldenburg und Kiel. Muss man jetzt auch nicht unbedingt hin, mögen Sie spontan denken, aber gerade das ist ja reizvoll, sich mal auf Orte einzulassen, für die es kaum Reiseführer gibt, weil sich die Auflage scheinbar nicht lohnt. Während ich in Kiel dank Eva-Maria Zeiske herausfinde, dass die Stadt am Wasser durchaus auch außerhalb der Kieler Woche ein lohnenswertes Ziel sein kann, erwartete mich in Oldenburg mit Helga Diaz eine Überraschung. Sie führte mich in friesischem Platt. Und das ist akustisch ein absolut vergnügliches Hörstück geworden. Ich wünsche Ihnen also gute Erkenntnisse und auch ein bisschen Hörspaß mit diesem Reiseradio. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Es war nicht so, dass bei den meisten Reisebüros derzeit Ägypten nur mit spitzen Fingern angefasst würde, aber auch die professionellen Reiseverkäufer sind verunsichert durch die gefühlte Weltlage, gepaart mit diffusen Sicherheitshinweisen des Auswärtigen Amtes und die skeptischen Reaktionen potenzieller Kunden, die eine intensive Beratung erforderlich machen würden. Menschlich verständlich, dass man diesen Aufwand scheut und lieber gleich unbelastete Alternativen vorschlägt, zumal mit Ägypten derzeit auch kein hoher Reisepreis durchzusetzen ist. Für FTI ist das natürlich eine unkomfortable Ausgangslage. Man hat schließlich das größte Ägyptenprogramm aller Zeiten, das man nicht nur über Direktkanäle wie Sonnenklar TV oder Internet verkaufen kann und überdies im Management einen rührigen Investor aus dem besagten Zielgebiet an Bord. Deshalb tritt der Münchner Veranstalter die Flucht nach vorne an. Ein eigener Magalog zum Thema Nilkreuzfahrten. 60 Seiten stark und wie ein Reisemagazin inspirierend. Der stationäre Vertrieb soll den Nil wieder lieben lernen. Mehr dazu und über den Rest der FDI-Ferienwelt von Geschäftsführer Ralf Schiller.
Unser Top-Thema heute: Ready for Takeoff.
Lieber Ralf Schiller, nun gilt FDI nicht zuletzt durch den Einstieg von Sami Saviris ja mittlerweile als Ägyptenversteher unter den Vollsortimentern. Kann man jetzt sagen, ihr habt den Lohn eingefahren, durch die Renitenz des letzten Jahres an Ägypten festzuhalten und habt den Marktanteil jetzt in schwindelerregende Höhen ausbauen können?
Nein, also wir hatten letztes Jahr schon einen relativ hohen Marktanteil und der ist natürlich nicht zurückgegangen. Und Ägypten hat natürlich eine Relevanz für uns, die ihresgleichen sucht. Auf der anderen Seite sollte man uns aber auch nicht auf Ägypten reduzieren, denn wir haben nahezu genauso viele Gäste auf den Kanaren. Andere haben auf den Kanaren sicherlich deutlich mehr Gäste als wir. Also unser Marktanteil ist natürlich geringer, aber es gibt auch noch ein paar andere Zielgebiete, für die wir stehen. Aber nichtsdestotrotz, Ägypten liegt uns am Herzen, hat uns am Herzen gelegen und das wird sich auch auf absehbare Zeit sicherlich nicht ändern. Vor allem auch dadurch, dass wir natürlich jetzt einen Gesellschafter im Haus haben, der aus diesem Land kommt, aber der nicht nur seine Geschäfte in Ägypten betreibt.
Ja, nun ist so, man kann die Zahl ruhig sagen, es ist mehr als 30%. Damit ist es das Land, wo ihr sozusagen Marktführer seid, im Gegensatz zu allen anderen Zielen. Ist dieser Marktanteil eigentlich nur zustande gekommen durch den Direktvertrieb, zum Beispiel über den Sonnenklar-Fernsehsender?
Nein, ich glaube, wir stehen auch im Vertrieb bei den Reisebüros oder bei den Online-Portalen heute sehr, sehr stark für das Thema Ägypten. Und wir haben dort sicherlich das größte Programm, wir haben das größte Flugprogramm, aber auch eben das umfangreichste Hotelprogramm von allen Wettbewerbern. Und ich glaube, das wird auch keiner ernsthaft bezweifeln.
Aber trotzdem habt ihr euch die Mühe gemacht, eine eigene Broschüre zu entwickeln, speziell für die Nilkreuzfahrten, die ja zurzeit, wie man leider feststellen muss, total am Boden liegen.
Gut, die Nilkreuzfahrten lagen natürlich am Boden, einmal durch die Krise und dadurch durch den relativ lang anhaltenden Reisehinweis, den wir hatten. In der Vergangenheit oder in den letzten Jahren vor der Krise war das Thema Nil sehr stark direktvertriebsgetrieben. Wir haben uns überlegt, dass wir das in den Reisebürovertrieb wieder zurückholen wollen, wo es ja mal auch wesentlich fester verankert war in der Vergangenheit. Deswegen haben wir jetzt eine Broschüre entwickelt, die auch Mitarbeitern in Reisebüros, die sich nicht mit dem Nil so gut auskennen, weiterhelfen soll, die ein bisschen das Bordleben vermittelt, die das Leben vermittelt außerhalb, wenn man also an Land geht, die einfach ein bisschen Lust auf dieses Thema Nil machen soll und die vor allem dazu dient, mal über Zielgruppen nachzudenken, für die der Nil interessant sein könnte, eben auch außerhalb der berühmten Best-Ager mit den grauen Schläfen. Familien, auch Flitterwöchner, Alleinreisende, alle kommen dort auf ihre Kosten und an die denkt man zunächst mal nicht, wenn man das Thema Nil denkt.
Und es ist ja so mittlerweile, wenn man nicht an den Nil fährt, aber zumindest wenn man ans Rote Meer fährt, hat man den Russischkurs inklusive. Die Russen haben uns als führende Nation abgehängt dort.
Gut, das liegt an zwei Dingen. Zum einen ist für die Russen Europa im Moment aufgrund der Auseinandersetzung in der EU nicht so interessant und die Entwicklung des Rubel im Vergleich zu europäischen Währungen oder zur europäischen Währung hat sich auch nicht gerade positiv entwickelt. Das heißt, es ist relativ teuer geworden für die Russen, nach Europa zu gehen. Deswegen ist natürlich Ägypten ein wichtiges Zielgebiet für diesen Markt. Aber es findet ja hier in den einzelnen Häusern, zumindest in den meisten Häusern, kaum noch Mischungen statt.
Nicht?
Also wir versuchen es zu vermeiden.
Stichwort El Guna, das Haus und Herzstück eures neuen Mitinhabers. Da habt ihr jetzt etwas entwickelt, wo man sagen muss, All-Inclusive war gestern. Wir machen eine ganze Region zum All-Inclusive-Top.
Genau, wir wollen uns mit dem Thema Weiterentwicklung von Verpflegungen beschäftigen. Wir glauben, dass das Thema Halbpension, Vollpension, All-Inclusive, dass wir da einen nächsten Schritt gehen wollen und probieren das in Elguna aus. Das heißt, wir bieten dort ein Dine-Around-Konzept an. Das heißt, der Kunde, egal in welchem Hotel er gebucht hat, soll es ein 4-Sterne-Hotel, kann er in allen anderen 4-Sterne-Hotels in seiner Umgebung essen gehen, steht also nicht jeden Tag vor dem gleichen Buffet. Darüber hinaus kann er mit entsprechenden zusätzlichen Vouchern, die er erwerben kann, auch sämtliche Restaurants von Elguna nutzen, anstatt im Hotel zu essen. Natürlich nicht jeden Tag, aber doch 3 bis 4 Mal die Woche. Sodass wir im Grunde genommen versuchen, den Kunden das Feeling zu geben, also im Grunde genommen als Individualtourist unterwegs zu sein, obwohl er mit seinen vorgegebenen Budgets unterwegs ist, und ihm möglichst viel Vielfalt zu geben. Und ihn nicht zu zwingen, jeden Tag im gleichen Haus zu essen.
Also der Kunde bekommt sozusagen das Gefühl, dass er fast in einem richtigen Zielgebiet unterwegs ist und nicht in einer Urbanisation, womit wir zum zweiten charmanten Ziel kommen, Griechenland, wo All-Inclusive ja auch bisher so ein bisschen durchmischt angeboten wurde. Und da habt ihr etwas ausgeschnapst, wie ich gerade gehört habe. Griechenland, die neue Liebe bei FDI, und nicht die Inseln, wo alle hingehen, sondern das Festland.
Das Festland, Attika und Peloponnes, dort haben wir etwas ausgeschnapst. Dietmar Gunz hat es erzählt, wie es zustande gekommen ist. Wir sind dort in einem relativ kleinen Ort, der zumindest für mich seinesgleichen sucht, mit seiner sehr, sehr, ja, ich will es mal sagen, traditionellen und bodenständigen Hotellerie. Griechenland von seiner charmantesten und einfachsten Art, aber wunderbar in Flipflops und Shorts. Und dort haben wir in sehr, sehr kleinen, familiengeführten Häusern All-Inclusive-Konzepte eingeführt mit den Eigentümern, die nach wie vor kochen, es nur anders servieren und darstellen. Und wo wir in diesem Jahr angefangen haben, und es freut sich so großer Beliebter, dass gleich 2 weitere Häuser hinzugekommen sind. Bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Es ist kein Massenthema, es ist einfach ein bisschen Herzensangelegenheit.
Und die Besitzer sind schon ganz gestresst, weil die Saison bis in November ausgedehnt wird.
Ja, das ist, wir haben die Saison jetzt, es geht eben in Richtung, weil Flughafen, Zielflughafen ist Athen. Sind wir flexibel, was die Kapazitäten eben angeht. Auch in den November hinein können wir produzieren. Diese Hotels werden geführt von einer Familie, ich habe es bereits gesagt, 2 Brüder. Und die hatten schon das Problem, dass sie schon im Mai, nach dem ersten Monat, als wir das Hotel gefüllt hatten, kurz vorm Burnout standen. So, jetzt verlängern wir ihnen auch noch die Saison. Also es kommt schon einiges auf die armen Griechen zu, aber sie tragen es mit Fassung und inzwischen mit Freude. Und das macht den Gästen auch so viel Spaß, dass wir im Grunde genommen für nächstes Jahr schon fast ausgebucht sind. Sucht wirklich seinesgleichen.
Ja, für meine Gäste nur das Beste. Der schönste Uso auf dem klapprigen Holzstuhl, aber der ist eben blau angestrichen und weckt die Sehnsüchte. Genau das Gegenteil von diesem schnuckligen Griechenland-Programm würde man finden in Salala. Auch eine Destination, an der der Miteigentümer Sami Saviris nicht ganz unbeteiligt ist, und die soll auch gepowert werden.
Gut, haben wir letztes Jahr begonnen. Saison geht ja von September bis Juni. Im Sommer haben wir, glaube ich, schon mal gesagt, von Juni bis September ist Regenzeit. Da kommen die Nachbarn aus dem benachbarten Saudi-Arabien und schauen sich an, wie Regen geht. Insofern fliegen wir die übrige Zeit mit Vollchartern nach Salala. Mehr geht nicht als das, was wir an Kapazität dort hinbringen, weil einfach die Hotellerie noch nicht in dem Maße ausgebaut ist. Aber Sie haben recht, das ist genau das Gegenteil von dem schnuckeligen Griechenland. Luxus, große Zimmer, tolle Hotels, ein wunderbarer Strand, vergleichbar mit, ich sag jetzt mal, Dominikanische Republik vor 30 Jahren. Karibik des Orients haben wir es genannt. Liegt ja am Indischen Ozean mit der entsprechenden Vegetation und auch mit den entsprechenden Klimabedingungen. Wunderbar.
Direkt in der Nachbarschaft, Vereinigte Arabische Emirate, Ras El Khaimah. Eines dieser kleinen Emirate, die immer so hinten rüberfallen. Wenn man über die VAE redet, da dreht sich sonst alles immer über Dubai oder Abu Dhabi. Und da ist ja auch der Luxus pur. Und vor allen Dingen, man kann sogar sein Schnäppchen, sein Bier und sein Wein trinken, ohne gegen die Landessitte zu verstoßen.
Das ist richtig. Es gibt dort keinerlei Einschränkungen in Sachen Alkohol und Freizügigkeit. Man ist hier sehr tolerant, ähnlich wie in Europa unterwegs, und die Hotellerie sucht ebenfalls ihresgleichen. Also das Beispiel, das Waldorf Astoria in Ras El Khaimah ist ein Traum, eben aber auch bezahlbar für die Familie. Und irgendwann, glauben wir, wird Ras El Khaimah möglicherweise so die Badewanne Dubais sein. Das heißt also, der Kunde, der doch vorwiegend das Strandfeeling haben möchte und nicht eine Riesenstadt dabei mit allem, was dazugehört, der wird zukünftig nach unserer Einschätzung sehr stark in Ras El Khaimah zu finden sein. Und gerade Familien mit Kindern werden sich dort sehr wohlfühlen.
Könnte man sogar die These wagen, angesichts des Preis-Leistungs-Verhältnisses und eben der Geeignetheit für Familien, dass so ein Gebiet sogar Konkurrenz werden könnte zu klassischen Familiengebieten, wie den Kanaren zum Beispiel?
Das ist Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir gehen davon aus, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis dazu führen wird, eben, dass es das Zielgebiet in Wettbewerb tritt zu Ägypten, aber eben auch zur Türkei und vor allem eben auch zu Spanien. Davon ist sicherlich auszugehen, ja.
Und jetzt der persönliche Tipp: Was wird der Renner für die kommende Saison?
Ich habe mir abgewöhnt, da Tipps zu geben. Ich bin überfragt. Was wir sehen, heute schon sehen, ist, dass der Sommer eigentlich recht gut läuft. Ich glaube, dass Griechenland wieder einen Push bekommen wird. Aber wir werden die klassischen Destinationen sehen, die auch dieses Jahr wieder wachsen. Wir müssen halt mal schauen, wie sich das ganze Nachrichtenumfeld entwickelt. Aber in der Hoffnung, dass uns das eine oder andere erspart bleibt, was uns in der Vergangenheit ereilt hat, glauben wir, dass wir im kommenden Sommer eigentlich ein relativ ruhiges Jahr offensichtlich haben werden.
Ja, das ist ja interessant. Ich habe die Frage ganz bewusst gestellt, weil früher hat die touristische Industrie immer absolut positiv, ja, das wird ein Rekordjahr nach dem anderen. Dieses Jahr habt ihr sogar fast 15% zugelegt, 9% im deutschsprachigen Raum auf 2,4 Milliarden Umsatz. Da würde man ja eigentlich vermuten, es kann nur nach oben gehen, und trotzdem dieser Vorbehalt. Sind die Krisen mittlerweile so stark, dass man Vorbehalte haben muss, dass man sich nicht mehr ungeniert freuen kann?
Nein, also wir sind zufrieden mit diesem Jahr, und wir gehen natürlich auch im Planen auch optimistisch fürs nächste Jahr. Nur die Erfahrung hat gezeigt, dass die Planung leider nicht immer mit der Wirklichkeit einhergeht, und wir sind eben von so vielen externen Faktoren abhängig, die wir dann zu bewältigen haben und zu managen haben, und schauen wir mal, was kommt. Es sind zumindest keine sportlichen Großereignisse für nächstes Jahr angesagt, die man planen könnte. Das ist schon mal eine ganz gute Voraussetzung. Und wenn die übrige Welt uns auch in Ruhe arbeiten lässt, dann steht eigentlich einem hervorragenden nächsten Sommer nichts im Wege.
Seit 60 Jahren nun versucht Studiosus, Urlauber zu Reisenden zu formen. Denn zunächst mal sind das ja nur hohle Phrasen aus dem Bausatz für Festreden, wenn man konstatiert, dass Reisen, Bilder oder der Tourismus die beste Völkerverständigung sei, die man sich denken könne. Damit ist aber sicher nur bedingt das Butter- und Brotgeschäft der Veranstalter gemeint, nämlich der abgeschottete Aufenthalt in einem Urlaubsresort, möglichst all-inclusive mit betreutem Ausgang und Souvenirkauf. Um wirklich Land und Leute, also die Bereisten, zu verstehen und sich ihnen zu nähern, braucht es ganz andere Anstrengungen. Kein Wunder, dass auch der größte unter den Studienreiseveranstaltern mit gerade mal 100.000 Kunden ziemlich elitär bleibt. Und weil diese eher nicht den bildungsfernen Schichten angehören, ist Studiosus eine Art intellektueller Lackmustest, welches Image Nationen momentan aus deutscher Sicht haben. Darüber mehr im Gespräch mit Peter Mario Kupsch.
Wenn einer was mit Reisen tut, dann kann er was erzählen.
Lieber Peter Mario Kupsch, 60 Jahre Studiosus, jetzt sind Sie ja auch altersmäßig auf Augenhöhe eigentlich mit den meisten Ihrer Reisenden, bereiten sich jetzt mental auch schon so auf den Ruhestand vor von der klassischen Studienreise oder sagen Sie sich, nö, wie bei Udo Jürgens, mit 66 Jahren fängt das Leben erst richtig an, macht Spaß?
Ja, es ist natürlich schön, so ein Unternehmen begleitet zu haben über eine längere Strecke, diese 60 Jahre. Und wir sind eigentlich ganz wohlgemut. Gerade in unserem 60. Jahr gibt uns der Erfolg recht, dass wir mit unserem Konzept der modernen Studienreise auch weiterhin Erfolg haben werden. So vielleicht eine Anlehnung an Udo Jürgens.
Schön. Sie haben es ja gerade schon so kurz anklingen lassen. Das schönste Geburtstagsgeschenk konnten Sie sich selbst machen. Im Jubiläumsjahr ging es nach dem Schwächeln der jüngsten Vergangenheit wieder kräftig nach oben. 100.000 Reisende werden Ihnen das Vertrauen schenken, wohl 2014. Das sind 10% plus und auch der Umsatz ist gewachsen auf jetzt, ja, roundabout eine Viertelmilliarde.
Ja, ein sehr, sehr erfreuliches Ergebnis, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der weltpolitischen Ereignisse, der vielen Krisensituationen, die es auch wieder 2014 gegeben hat. Ob das die Ebola-Krise in Westafrika ist, ob das der Gaza-Konflikt ist, ob das der Ukraine-Konflikt ist, bis hin jetzt zu dem ISIS-Terror und den Ereignissen in vor allen Dingen in Syrien und in der Osttürkei. Ein erstaunlich positives Ergebnis, das wir in diesem Jahr erzielen konnten.
Wie würden Sie das denn interpretieren? Die Welt ist ja, wie Sie es gerade sehr eindrücklich aufgezählt haben, nicht sicherer geworden. Die Krise gehört jetzt zum täglichen Brot eines Reiseveranstalters. Werden jetzt auch die Studienreisenden irgendwie gleichmütiger, weil sie eben jeden Tag damit konfrontiert werden und damit das Erschrecken sich jetzt in Grenzen hält?
Nein, gleichmütiger würde ich nicht sagen, aber wir bieten eben den Vorteil, dass wir mit über 120 Ländern, die wir bereisen, weltweit immer auch eine Alternative für den interessierten Kunden haben. Und unsere Beobachtung über die letzten Jahre war die, dass Kunden eben ausweichen auf andere Reiseziele, die sie sich vielleicht ursprünglich mal vorgenommen hatten. Und sie buchen andere Länder, sie buchen andere Regionen, aber sie meiden natürlich Konfliktregionen.
Auf der anderen Seite, denke ich mir, ist es auch beglückend für einen Vollbluttouristiker, es mit aufgeklärten Reisenden zu tun zu haben, die sich interessieren für Land und Leute und es nicht nur schön finden, irgendwie dumm von einem Strand herumzuhängen und sich zu bräunen, all inclusive. Auf der anderen Seite ist es doch, wie wir gerade hören, eine hochsensible Klientel, die auch einem Land ja, eben mal schnell mit Liebesentzug droht.
Ja, Liebesentzug ist vielleicht das richtige Wort, ja. Wir stellen häufiger fest, dass es eher Imagewerte, eher Sympathiewerte sind, die Kunden dann davon abhalten, ein bestimmtes Land zu bereisen, weil man sich auch als Studienreisenkunde, man will sich willkommen fühlen in dem jeweiligen Land. Und wenn man dann die Sympathiewerte von Haus aus vielleicht schon nicht mehr so intensiv mittragen kann in seinen Urlaub, dann stellt es halt kein unbeschwertes Urlaubserlebnis dar und man meidet dann eher so Regionen. Ein Beispiel dafür ist sicherlich Indien in den letzten 2 Jahren gewesen.
Ja, Indien, da würde ich auch gerne nochmal drauf zurückkommen. Nehmen wir mal Ägypten als jetzt ein ganz besonders spezielles Beispiel. De facto ist es eigentlich ein sicheres Land. Ich war gerade vorige Woche dort, auch am Nil, freundliche Gastgeber, die sich nichts sehnlicher wünschen, als dass die Gäste wieder zurückkommen. Ein Kulturangebot, was weltweit fast einmalig ist in dieser Fülle und in dieser Perfektion. Und trotzdem haben sie gerade 36 Kunden dort. Nochmal zum Mitschreiben. 36. Hm.
Ja, 36 Kunden verteilt auf 3 Reisegruppen in diesem Jahr. Man sieht wirklich, dass in diesem Jahr die Nachfrage auf dem Boden war. Und natürlich hat es nicht unmittelbar jetzt was mit einer persönlichen Gefährdung im Land zu tun, wenn man auf Reisen unterwegs wäre. Es, im Gegenteil, es war in diesem Jahr eigentlich relativ ruhig. Nach den Wahlen von Al-Sisi hat sich auch die innenpolitische Situation deutlich stabilisiert. Aber es ist natürlich auch so, dass viele Außenministerien, auch das Auswärtige Amt in Deutschland, Teilreisewarnungen vor bestimmten Regionen im Sinai ausgesprochen haben, streckenweise im letzten Jahr ja regelrechte Reisewarnungen ausgesprochen haben. Da ist es eher dieses Gefühl, man weiß nicht, wie es sich in den nächsten 2, 3, 4 Monaten weiterentwickelt. Und eine Reiseentscheidung ist bei uns immer auch eine langfristige Entscheidung, ja, für das nächste Jahr seine Urlaubsreise zu machen. Und da lässt man sich ungern auf unsichere Entwicklungen ändern.
Gut, Sie haben es eben ja auch schon so anklingen lassen. Nachrichtenlage und Gefühligkeit, das gibt es auch bei anderen klassischen Zielen. Und das bringt Sie ganz schön in Turbulenzen. Stichwort Türkei mit einem unberechenbar fast und etwas unsympathisch wirkenden autokratischen Erdogan. Einsturz bei den Zahlen. Russland mit dem kriegszündelnden Putin, auch Einbruch. Indien mit dem scheinbaren Kavaliersdelikt Vergewaltigung, Einbruch. Das sind Faktoren, mit denen sich Sun and Fun Veranstalter wahrscheinlich überhaupt nicht herumschlagen müssen bei ihrer Klientel.
Naja, nach Indien wird jetzt kaum Sun and Fun Tourismus unternommen werden. Aber sie haben natürlich.
Kerala gibt es ja nun auch schöne Wellnessangebote und in Goa.
Selbstverständlich, aber da geht nicht die Masse der deutschen Kunden dann hin. Aber Sie haben völlig recht, ja, auch da sind es vorwiegend Imagefaktoren oder Sympathiefaktoren, die tatsächlich dann die Nachfrage auch schwächen. Sehr, sehr deutlich zu sehen, tatsächlich bei der Russland-Nachfrage, ja, wir hatten zu Beginn des Jahres eine sehr, sehr starke Nachfrage nach Russlandreisen auch. Das ist aber ganz abrupt Ende Februar dann abgebrochen, nachdem dann Putin die Krim besetzen ließ, ja, da war die Sympathie weg und man hat mehr und mehr die negative Seite auch, ja, des russischen Regimes wahrgenommen und schlagartig war die Nachfrage dann weg zunächst mal. Ähnliches Bild auch in der Türkei, ja, auch da ist es eher Sympathie als eine unmittelbare Gefährdung. Wir haben in dem Jahr 2014 allein 40% weniger Gäste bei der Städtereise nach Istanbul gehabt. Es gab keine unmittelbare Gefährdung für einen deutschen Touristen in Istanbul. Ja. Auch da wusste man jederzeit, wo Demonstrationen stattfinden werden und man konnte diese vermeiden. Aber auch hier ist eben die Sympathie, die gelitten hat, ja, das Erdogan-Regime mit seinen sehr repressiven Antworten gegen die friedlichen Studentenproteste. Das sind Dinge, die die Urlaubsgefühle beeinträchtigen, Urlaub beschweren. Und dann lässt man es lieber und bucht halt eine andere Reise.
Daydream takes me to a place and time when I was younger and you were mine, to a memory of love that used to be, love that was you and me. Daydream took my heart around the bend. Surely this romance had to end. Once I was kissing, now I'm just missing.
Interessant auf der anderen Seite, dass die frühere Achse des Bösen, die auch durch den Iran führte, für die Studienreisenden anscheinend gar nicht mehr so existiert. Das hätte man auch nicht gedacht, dass ausgerechnet das Land der Mullahs und der streng islamischen Staatsräson auf einmal so ein Studienreisehit wird.
Ja, ein sehr interessantes Phänomen, das ursprünglich natürlich die letzten Jahre geprägt war von Sicherheitsbedenken, die durchaus viele Kunden dann auch hatten. Man sprach immer wieder von der Atompolitik, man sprach immer wieder dann auch davon, von gegebenenfalls Antworten durch das israelische Militär. Und sobald Ahmadinejad abgewählt war im Sommer letzten Jahres und Rouhani seine ersten positiven und entspannenden Signale gesetzt hat, haben bereits im letzten Jahr die Nachfrage wirklich sprunghaft angezogen. Wir haben viele, viele zusätzliche Termine aufgelegt im letzten Jahr. Ja, und dieses Jahr 2014 hat sich die Nachfrage fast vervierfacht.
Was für Zahlen reden wir jetzt?
Wir reden von knapp 2000 Reisegästen, die wir in diesem Jahr in Iran haben werden.
Gut, kommen wir mal zurück in den europäischen Raum. Die lieben Griechen, Hort des klassischen Trümmertourismus, mit ihrer Streikfreudigkeit und Unberechenbarkeit, sind sie wieder auf der Bühne der Kulturreisen oder gibt es nach wie vor die Verschiebung Richtung Westen, nach Italien, Spanien, Portugal?
Richtig ist, dass wir eine relativ starke Nachfrage gesehen haben in die Zielgebiete des westlichen Mittelmeerraumes, also Italien, Spanien, Portugal, aber auch Marokko haben in starkem Maße zugelegt. Richtig ist aber auch, dass ja der Shootingstar in diesem Jahr 2014 in Europa Griechenland war und auch ja mehr als verdoppelt jetzt in der Nachfrage, allerdings auf niedrigem Niveau kommend. Und wir sind auch hier noch einiges weit weg von ursprünglichen und normalen Gästezahlen pro Jahr.
Nun versucht ja Studiosus seit vielen Jahren, vor allem mit der Zweitmarke Marco Polo, die Dramaturgie einer Studienreise wegzubringen von dieser Hardcore-Bildungsvermittlung hin zum Erlebnis mit fundierter Begleitung. Wenn Sie jetzt mal ins Firmenarchiv steigen, zumindest gedanklich, wie es anfing vor 60 Jahren, ließ sich so eine Reise heute überhaupt noch verkaufen?
Nein, ich glaube nicht. Die klassische Trümmerreise der 50er, der 60er Jahre, die lässt sich heutzutage tatsächlich nicht mehr verkaufen. Es sind andere Elemente, die auch ins Interesse der Kunden geraten sind, ja, eben nicht nur die Sehenswürdigkeiten zu besichtigen, sondern auch die Alltagskultur kennenzulernen, neue kulturelle Phänomene von Reiseleitern vermittelt zu bekommen, aber eben auch Entspannung, Erholung und Freisein, was die Gäste suchen, und wir versuchen dem in verschiedenen Bereichen entgegenzukommen. Wie gesagt, wir sprechen ganz bewusst von einem Konzept der modernen Studienreise und nicht dem klassischen Trümmertourismus.
Nun haben wir ja neben den etablierten Konkurrenten, vor allem aus Kiel, jetzt auch mit der Dertouristik einen neuen, ziemlich mächtigen, großen Mitbewerber, der die Zielgruppe auch damit lockt, alles nicht so tiefgründig, bildungsintensiv zu inszenieren. Musste sie das auch beeinflussen?
Nein, das hat uns nicht beeinflusst in dem Sinne. Ja, natürlich beobachten wir auch neue Wettbewerber, aber vielleicht trifft hier umso mehr dieses gute alte Sprichwort zurück: Wettbewerb belebt das Geschäft. Die Zahlen von uns und unserer Nachfrageentwicklung in diesem Jahr zeigen dies eigentlich.
Wenn Sie jetzt noch mal so den Blick in die Glaskugel der Studienreise werfen, so Gadgets wie Google Glass oder Augmented Reality auf Smartphones, hochwertige Audiokommentare über Kopfhörer, die vom GPS des Handys gesteuert werden, sind das alles so Zukunftsspinnereien als Alternative für eine klassische Studienreise oder ist da einiges auch davon bei Ihnen im Denklabor?
Naja, moderne Technik setzen wir natürlich heutzutage auch schon ein, ja, mit unseren Audiosystemen, die allerdings live besprochen werden von einem Reiseleiter und nicht aus der Konserve kommen. Und ich mag nicht ausschließen, dass zur Unterstützung auch künftig vermehrt Augmented Reality eingesetzt wird, ja. Auch das sind Dinge, deren sich unsere Reiseleiter heutzutage schon bedienen. Und auf einem Tablet kann man wunderschön eine Rekonstruktion eines der alten Tempels oder einer Kirche auch den Kunden vorführen. Aber es ist halt doch eine Mensch-zu-Mensch-Kommunikation und nicht das Abrufen von Informationen aus der digitalen Wolke.
Kommt ja immer auf die Perspektive an. So mag es zwar sein, dass Kiel für uns Deutsche nicht nur im geografischen Sinn eine gewisse Randlage des touristischen Interesses hat, aber für viele Skandinavier ist die Stadt an der Ostsee durchaus ein Sehnsuchtsort für Kurzreisen. Nordische Sprachkenntnisse gehören deshalb durchaus zum Erfahrungsprofil, wenn man im Kieler Einzelhandel erfolgreich sein möchte. Und da jeden Tag verlässlich tausende Schweden und Norweger die direkt am Fährkehl liegende City einkaufslustig bevölkern, ist der Handlungsdruck für die Touristikwerber in der Landeshauptstadt auch nicht allzu groß, sich um potenzielle deutsche Stadturlauber zu bemühen. Sie tun es trotzdem, weil sie fest davon überzeugt sind, ein Produkt schmackhaft machen zu können, das jeder auf den zweiten Blick gern haben muss. Eva-Maria Zeiske versucht es jetzt auch bei mir.
Unterwegs am Wegesrand. Begegnungen.
Liebe Eva-Maria, ich werde mich wahrscheinlich jetzt gleich absolut unbeliebt machen in gleich zwei Landeshauptstädten, aber unter touristischen Aspekten behaupte ich jetzt einfach mal, Kiel ist das Hannover an der Küste. Ein verborgener Schatz, der bei Ortsfremden ein Image hat wie ein, ich sag mal, wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Oder werden Sie uns jetzt gleich beweisen, dass ich mich jetzt hier in einem Kleinod des Städtetourismus befinde?
Also unbeliebt machen Sie sich damit nicht. Vielleicht mit dem Schluck Wasser in der Kurve, das finde ich nicht so schön, wobei ich gerne gleich auf das Wasser zurückkommen möchte. Aber den verborgenen Schatz oder auch das Kleinod finde ich durchaus sympathisch.
Na, das freut mich doch. Aber offen gesagt, als ich hier am Bahnhof ankam, da wurde ich jetzt nicht gerade in eine, wie sagt man so schön, pittoreske Altstadt entlassen. Der Romantikfaktor von Kiel ist ja noch ein bisschen ausbaufähig.
Ja, das kann man sagen, wobei Kiel durchaus mal eine Hansestadt war, aber in der Tat, also auf den ersten Blick ist Kiel nicht unbedingt die attraktivste Perle. Die Architektur ist auch gewöhnungsbedürftig. Das hängt aber auch leider ein bisschen damit zusammen, dass Kiel einfach im Zweiten Weltkrieg zu über 75% zerstört wurde.
Weil das Militär war ja immer sehr stark präsent hier.
Eben, genau. Hier ist ja die Marine angesiedelt und es war ein attraktives Ziel der Zerstörung. Und das spiegelt sich im Stadtbild wieder. Das ist richtig.
Nun vermute ich mal, den meisten Deutschen fällt zu Kiel ein, wahrscheinlich als erstes die Kieler Woche, das sind immer so wunderschöne Bilder, oder vielleicht auch die Kieler Sprotte. Aber das ist ja vielleicht übers ganze Jahr gerechnet für Marketing nicht so gerade der Burner, oder?
Das ist richtig. Die Kieler rümpfen natürlich immer so ein bisschen die Nase, wenn man sagt, oh ja, ich kenne die Kieler Woche. Dann ist häufig die Antwort darauf, ja, bei uns ist 52 Mal im Jahr die Kieler Woche. Und das ist auch so. Vielleicht nicht unbedingt gleich 52 Mal, das ist etwas übertrieben, weil die Segelsaison hier dann doch nicht ganzjährig ist. Aber wir leben hier mit am und auf dem Wasser. Und in der Tat, dieses Thema Kieler Woche ist für uns nicht eine Woche, sondern viele, viele Wochen im Jahr.
Stimmt es, dass Sie immer nur diese komischen stinkenden Fische essen?
Die sind nicht stinkend, die sind total lecker. Das sind so kleine Heringe, die man mit Kopf und Schwanz ist, geräucherte kleine Nettigkeit. Die stinken nicht, die riechen nach leckerem Fisch. Ich muss allerdings gestehen, auch aus Kieler Sicht, die Kieler Sprotte kommt nicht aus Kiel. Es ist eine Legende,
die Kieler natürlich ganz gerne haben.
Natürlich, natürlich. Das erzählt man ja gerne, die Kieler Sprotte hier, weil in der Tat jeder kennt irgendwie die Kieler Sprotte. Aber sie kommt eigentlich aus der Eckernförder Bucht. Dort wird die Kieler Sprotte gefangen und auch geräuchert. Und früher wurde, einfach weil hier in Kiel der Bahnhof war, in die Welt hinaus, wurde der stinkende, leckere Fisch nach Kiel gebracht, hier in Holzkisten verpackt und der Kieler Stempel drauf. Und so ist einfach der Begriff Kieler Sprotte entstanden, der sich bis heute fortgezogen hat.
Die Eckernförder, die sind Ihnen heute noch gram, bin ich mir ganz sicher. Sie haben es eben schon gesagt, die Kieler Woche ist natürlich der richtige Ansatz. Kiel ist eine Wasserstadt und kann gerade damit punkten. Sie sagten eben 52 Wochen haben wir hier die Kieler Woche, aber ich sag mal, zumindest im Sommer ist es hier wirklich 24/7 Segeln angesagt.
Ja, im Sommer von Mai bis September haben wir ein Segelcamp hier aufgebaut, wo Kinder spielerisch das Segeln erlernen können, Schnuppersegeln machen können, aber auch für die Erwachsenen eine gesegelte Stadtrundfahrt oder für uns Kieler das After-Work-Segeln, die Mittagspause mit einer Stunde Segeln auf dem Wasser zu verbringen, das gehört hier einfach zum Stadtbild dazu. Und viele Urlauber planen ihren Urlaub wirklich danach, wann sie einen Platz in diesem Schnuppersegelkurs bekommen haben.
Jetzt bin ich natürlich total untalentiert sportlich oder vielleicht bin ich auch nur zu faul dafür. Kann ich denn auch einfach nur an den Strand gehen? Gibt es sowas, einen Stadtstrand?
Also ich möchte kurz sagen, es ist total egal, ob man talentiert ist oder nicht. Wir haben natürlich immer einen Skipper an Bord bei den Schiffen und man muss überhaupt keine Ahnung haben vom Segeln und kann es trotzdem total genießen, das nur vorweg. Wir haben natürlich auch Stadtstrände. Das ist das Besondere an Kiel, dass man nicht aus der Stadt raus muss, um sich an die Ferne zu setzen, um ins Wasser zu gehen, am Strand zu sitzen. Das kann ich zum einen in Schilksee oder am Falkensteiner Strand machen. Wir haben die Steilküste, wo ich dann auch noch langlaufen kann, um mich wieder zu wärmen von der Ostsee. Oder wer nicht so viel Zeit hat, das macht man auch vielleicht mal in der Mittagspause, geht ins die Seebadeanstalt Düsternbrook, die direkt auch den Blick auf den Landtag zulässt. Wo ja auch häufig mal im Moment Kiel durchaus auch bekannt ist.
Ach, wie schön. Blick auf den Landtag. Ist ja wunderschön. Bei Kiel hat er nicht nur die Segler lieb, sondern vor allem auch die richtig großen Pötte. Das ist ja zugegeben auch der Grund, warum ich hier bin. Neben der Stena Line, die Color Line, die jeden Tag eine Verbindung nach Oslo, also nach Norwegen anbietet. Also diese Menschenmassen von diesen beiden großen, ich sage jetzt mal Fähren, obwohl sie sich ja selbst als Kreuzfahrtschiffe schon fast positionieren, diese Massen, die fluten jeden Tag die Stadt hier.
Ja, diese Massen fluten die Stadt, aber vor allen Dingen die Schiffe gehören für uns zum Stadtbild dazu. Die liegen tagsüber hier wie auch ein Bürogebäude und wenn ein Schiff mal nicht da wäre, das wäre ganz, ganz furchtbar für uns, fürs Stadtbild. Man läuft hier durch die Fußgängerzone, wirft den Blick nach rechts und hat zwischen den Häusern tauchen die Schornsteine der Fähren auf oder auch der Kreuzfahrtschiffe, die wir hier haben. Und in der Tat, die Stena Line und die Color Line nach Norwegen, nach Oslo, die sind jeden Tag hier. Und es sind fester Bestandteil und die Passagiere, die sind dann in der Stadt unterwegs und das macht auch so den Flair aus bei uns, dass du eigentlich ganzjährig auch immer skandinavische Klänge hier hast.
Über was für Besucherzahlen reden wir eigentlich im Jahr gesehen von diesen beiden großen Fähren, die jetzt jeden Tag herkommen?
Das sind so circa 1,5 Millionen Fährpassagiere, die tatsächlich hier sind. Und hinzu kommen noch 360.000 Kreuzfahrtpassagiere, weil Kiel ist ja auch einer der wichtigen Kreuzfahrthäfen hier. Da wird es natürlich noch internationaler. Die AIDA Cara hat hier ihren Heimathafen, fährt von hier. Hier strömen viele Italiener, Amerikaner her. Das macht auch das internationale Flair von Kiel aus.
Mal auf die Skandinavier zurückkommen. Was motiviert die jetzt nach Kiel zu kommen? Weil eben Kiel dieses städtebauliche Kleinod ist oder machen die hier Shopping, Shop till you drop?
Also den Skandinaviern brauche ich, glaube ich, nicht erzählen. Es ist wunderschön in Kiel, weil es am Wasser liegt. Also wenn ich mir vorstelle, wenn ich nach Oslo reinfahre, die vielen Fjorde, das wäre ein bisschen vermessen, glaube ich, damit zu punkten. Nein, die Skandinavier kommen her, um einmal das Stadtleben zu erleben, die Shoppingmeile. Und der Vorteil in Kiel ist, dass durch die Kieler Förde der Hafen direkt in der Innenstadt liegt. Und du bist innerhalb von 5 Minuten in der Innenstadt und kannst die Shoppingtour beginnen. Und das ist auch das, was die Skandinavier am liebsten mögen, hier an Deutschland zu shoppen in Kiel.
Ja, das liegt wahrscheinlich auch an dem wunderbaren Preisgefälle, denn ich glaube, vieles ist in Norwegen, in Schweden doch relativ teuer. Aber ich glaube, es geht ja nicht nur um das Konsumverhalten der, ich sag mal, Wikinger-Urenkel, sondern auch um den durchaus fröhlichen Einkehrschwung in die Etablissements, die einen lustigen Schwips versprechen. Hat Kiel deshalb vielleicht die lustigste Kneipenszene in Norddeutschland?
Also was, wo ich häufig nachgefragt werde, ist so diese urige Hafenkneipe. Die in der Tat sucht man hier, die haben wir gar nicht so. Wenn wir aber den Blick wieder auf die Skandinavier zurückwerfen, die kehren unheimlich gerne in der Kieler Altstadt, die es durchaus auch gibt, in der Kieler Brauerei ein. Da ist es sehr lustig und das schon um, wenn die Stenerlein kommt, um 10 nach 9 und wenn die Kollerlein kommt, spätestens um 10.20 Uhr sind auch die Gäste dann dort.
Okay, also die Brauerei hat zumindest richtig viel zu tun. Ist das auch der Grund, warum die Kieler Verwaltung denn extra für diese Zielgruppe die farblich sehr passend blaue Linie entwickelt hat, die ja meandrierend durch die Stadt wieder zurück zum Hafen führt?
Nein, die blaue Linie ist, glaube ich, eher ein Wortspiel auf die grüne Linie, der grüne Weg, wo man mit Fahrrädern und zu Fuß unterwegs ist, Parks und Gärten besucht. Bei der blauen Linie ist eher die Assoziation des Wassers gemeint und die Idee, die dahinter steckt, ist eine Führung, eine sichtbar erkennbare Führung für die Kreuzfahrt- und Fährpassagiere, nicht unbedingt nur unten an der Straße lang zu laufen, weil der Mensch orientiert sich originär am Wasser und läuft dort lang. Das würde bei uns aber bedeuten, wirklich an der befahrenen Straße. Und nur 3 Schritte weiter ist die Innenstadt, die sonst vielleicht verborgen bleiben würde. Und deswegen, wenn man sich an der blauen Linie orientiert, hat man zum einen die Innenstadt mit der Shoppingmeile, aber auch verschiedenste Sehenswürdigkeiten, an denen man vorbeiläuft, um dann am Terminal anzukommen.
Ja, das habe ich auch gemacht. Ich bin ja selbst in der Situation, dass ich Kiel quasi im Vorbeigehen erleben durfte, wegen meiner Mini-Kreuzfahrt nach Oslo mit der Color Line. Und liebe Hörer, ich necke mich zwar hier ein bisschen mit Eva-Maria Zeisk, aber Kiel ist wirklich überraschend eine Entdeckung wert. Selbst jetzt an einem sonnigen Herbsttag, wo der Strand ja nicht so die wirkliche Alternative ist, außer für einen schönen Spaziergang in der stadtnahen Natur. Aber was soll ich denn jetzt mitnehmen? Eine Sprotte ist, egal wie sie die auch loben, nicht so mein Ding. Die müffelt nachher im Zug.
Man sollte trotzdem eine Kieler Sprotte mitnehmen, und zwar die Anti-Müffel-Sprotte in Form einer Schokolade. Wir haben Kieler Sprotten in Schokoladenform, als salzige Lakritz, als Gummibärchen. Und wer vielleicht doch drüber nachdenkt, den echten Fisch mitzunehmen, was ich wirklich empfehlen würde, der sollte auf jeden Fall auch die Kieler Sprotte in flüssiger Form mitnehmen. Das ist ein Aquavit. Und der lohnt sich nach dem Verzehr des Fisches auf jeden Fall.
Mir hat jemand gesagt, bevor ich nach Kiel kam, du, da gibt's super tolle Sachen für die Haut. Irgendwas aus dem Meer kommt, stimmt das?
Ja, wahrscheinlich meinen sie dann die Produkte, die aus Algen hergestellt wird. Und zwar nicht Algen irgendwo aus Japan, China oder sonst wo, sondern wir haben tatsächlich eigene Algenbänke vor Holtenau. Das ist ein Stadtteil von Kiel, wo der Nordostseekanal beginnt. Dort haben wir Algenbänke und daraus werden Kosmetika hergestellt und auch, was ich sehr empfehlen kann, ein Tee. Ein Algentee, der entschlackend, entwässernd wirkt und auch vielleicht eine Idee wäre, wer die Kieler Sprotte in flüssiger Form als Aquavit nicht mag, nach dem Fisch eignet sich auch dieser Tee sehr gut.
Also dann müffle ich nicht nur nach Fisch, sondern nach dem Alge auch noch. Aber jetzt weiß ich wenigstens, warum die Kieler alle so wunderbar glatte Haut haben, weil sie sich jeden Tag die Alge drauf peppen. Ja, wenn es denn schön macht. Jetzt ist meine Zeit beschränkt, der Zug wartet schon ein bisschen. Wenn ich nun wiederkommen würde, wie sähe dann eigentlich so der, ich sag mal, perfekte Tag für Kiel aus?
Das ist sicherlich ein bisschen davon abhängig, zu welcher Jahreszeit man kommt. Wir haben ja jetzt den schönen Herbst, wo man immer so ein bisschen gucken muss, wie ist das Wetter. Was man auf jeden Fall als Gast beachten sollte, gerade wenn man vielleicht aus dem Binnenland kommt, bei uns ist immer Wind. Ein bisschen Wind ist immer, den wir selber vielleicht gar nicht spüren. Diese leicht salzige Luft haben wir immer. Auf jeden Fall ist der Blick am und auf dem Wasser wichtig und das, was Kiel ausmacht. Ich empfehle aber auch eine Tour durch die Museen. Wenn man Kinder dabei hat, zum Beispiel das Zoologische Museum oder das Aquarium. Und ganz wichtig davor, das machen wir Kieler auch gerne, zum Seehundbecken gehen und bei der Fütterung zuschauen. Die sind so süß und direkt vom Aquarium, direkt an der Kiellinie zwischen den Schiffen, da muss man einfach mal vorbeigeschaut haben. Wir sind ja jetzt auf einem super schön hochmodernen Schiff unterwegs mit der Color Line. Wer aber ein bisschen was über die Seeschifffahrt erfahren möchte, der muss unbedingt einen Besuch im Schifffahrtsmuseum abstatten. Das ist direkt bei der Museumsbrücke, wo auch die Hansekogge liegt, also auch die historischen Schiffe sich mal anschauen. Das ist, glaube ich, eine schöne Mischung zwischen alt und modern. Wie hat sich eigentlich die Seefahrt entwickelt?
Ein Schloss gibt es, glaube ich, auch hier.
Ja, das Schloss ist auch erst so auf den zweiten, vielleicht sogar auf den dritten Blick erkennbar. Wir haben viele Gäste in der Touristinformation, denen wir den Weg zum Schloss erklären. Ein paar davon kommen auch noch mal gerne zurück, um noch mal wieder nachzufragen, wo es denn zu finden ist. Ich empfehle, wer es nicht gefunden hat, das ist schräg gegenüber von den Kreuzfahrtterminals, einfach vielleicht mal im Steigenberger Hotel fragen. Das liegt direkt gegenüber an dem Schlossgarten. Die können Tipps geben. Hängt einfach damit zusammen. Auch das Gebäude ist leider zerstört worden. Es sind nur die Grundmauern stehen geblieben. Und im Architekturwettbewerb galt es auch damals in den 50ern, das Moderne. Und das Schloss ist nicht so, wie man sich vielleicht ein Märchenschloss vorstellen würde. Aber es lohnt auf jeden Fall mal vorbeizuschauen, um es sich anzuschauen.
Sonst trinke ich im Steigenberger ein Käffchen.
Auf jeden Fall. Und dann den Blick in den Schlossgarten, einmal durch den Schlossgarten danach laufen oder die Rückseite vom Steigenberger zum kleinen Kiel und weiter zum Rathaus ist auch eine Variante.
Zu meinen frühkindlichen Fernseherfahrungen gehörten auch immer wieder mal die Schwenke des Hamburger Ohnsorgtheaters im Ersten. Da wurde immer so hübsch plattgeschnackt. Natürlich in absolut entschärfter Form, damit auch die Zuschauer südlich des Weißwurst-Äquators nicht das Gefühl bekamen, in einem Fremdsprachenprogramm gelandet zu sein. Aber friesisches Platt hat seitdem einen wohlwollenden Platz in meinem Ohr, irgendwie gemütlich und gerade jetzt, wenn es heimeliger wird im Herbst, so kuschelig wie ein warmer Tee mit Rum. Von daher war ich natürlich neugierig, als ich von einem Programm in Oldenburg erfuhr. Dort kann man sich in Platt führen lassen von Helga Diers. Und dann wird sogar eine Stadt mitten im Nirgendwo auf einmal sehr exotisch.
Richtung Reise und dann immer geradeaus. Kleine Hörstücke aus aller Welt.
So, heute hat es uns jetzt mitten in die norddeutsche Tiefebene verschlagen, in das Kleinod Oldenburg. Und neben mir sitzt jemand, der sich perfekt auskennt, nämlich die liebe Helga. Und die stellt sich jetzt mal vor.
Moin, Levelü. Ich bin die plattische Helga von Oldenburg.
Ja, ich hoffe, das konnten Sie noch gerade verstehen, denn es geht heute natürlich nicht nur um Oldenburg. Nichts gegen Oldenburg. Oldenburg ist wunderschön, habe ich heute feststellen können. Aber wir wollen uns vor allen Dingen heute unterhalten über das Plattdeutsch. Also dieses Idiom, was für die Menschen südlich des Mains sich anhört wie von einem anderen Stern, aber was hier unverdrossen gesprochen wird, oder?
Ja, also viele Leute könnt ja noch Plattdeutsch. Also wir wünschten uns natürlich, dass da noch ein paar mehr werden können. Denn über die letzten Jahrzehnte ist das immer ein bisschen afsackt. Vor allen Dingen hier in der Stadt. Aber um Tor von Oldenburg, dort schnackt noch Masse Lü eher platt. Und das ist einfach schön, denn das gehört zu unserer Kultur.
Genau, und das haben Sie jetzt auch alle verstanden. Also es gibt zwar natürlich nicht mehr allzu viele, die es sprechen, aber die, die es tun, die tun es aus vollem Herzen, weil es auch zur Kultur gehört. Kann man das überhaupt lernen oder muss man da einen Kehlkopf haben wie ein Holländer und ein Schweizer zusammen, um irgendwelche Röchellaute rauszubringen?
Nee, da braucht man nicht. Also ich schnack ein bisschen derberet platt, das ist einfach hier bei uns in Oldenburg so. Man braucht doch nicht besondere Fähigkeiten, das ist gar nicht wichtig. Einfach Sposto anheppen, vielleicht die Sproke schnacken zu wollen. Erst fängt man vielleicht an, was vorlesen, dörlesen und dann miteinander zu schnacken. Und ich sage immer, einfach brabbeln, einfach losbrabbeln. Shit egal, wenn du irgendein verkehrtes Wort bist. Ganz egal.
Gut, aber ich kann mir vorstellen, es ist ja wahrscheinlich vielleicht für einen Menschen, der hier lebt und der das Plattdeutsch spricht, manchmal ein bisschen lächerlich. Da kommt ein Zugereister, ein Tourist und fängt an, platt zu reden und das hört sich ganz schrecklich an.
Da magst du gar nichts. Die kann sich schon noch ein bisschen länger vielleicht mit mir unterholen und dann war das auch immer besser, immer besser. Und dann finde ich auch die richtigen, wo sagt man, Vokabeln vor das Plattdeutsche. Und je mehr man schnackt, umso lichter geht das.
Und Moin Moin kann man immer sagen, das darf man von morgens bis abends und zum Begrüßen, zum Auf Wiedersehen, ist die Universalvokabel sozusagen.
Wie sagst du sogar Moin mitten in der Nacht? Das ist einfach so. Denn Moin ist eigentlich, ich sag mal, das korte Wort oder das korte Wort vor, ich wünsch die Moin Dach. Und dort ist Moin Wohn. Ich wünsche dir einen moin Dach. Also auf Hochdeutsch, ich wünsche dir einen schönen Tag. Okay. Und wie sagt er den ganzen Tag? Und wie sagt er mitten in der Nacht?
Schön. Gibt es denn einen Trend überhaupt, dass Menschen, die hierher kommen zu Besuch, auch dieses Platt lernen wollen?
Lernen wollen, da will ich nicht. Also hören willst du das auf alle Fälle.
Ja, das hört sich wunderschön an.
Immer wollen. Der Lü will gerne Plattdeutsch hören. Schnacken, ja, einige auch. Einige, die traut sich einfach und sagt, Mensch, ich will auch wohl Plattdeutsch lernen. Und dann kann ich sagen, von der Volkshochschule gibt das ja sowas, in den Kindergorns, da wird auch wohl anbohren, dass die Kinder in der Weg einmal oder zweimal eine Stunde Plattdeutsch schnackt oder Plattdeutsche Geschichten hört von einem Menschen, der das einfach kann, der kommt in den Kindergarten oder in die Schule und bringt den Lütschen das bi. Und wir haben in Almbach auch das Staatstheater, da gibt es die August-Hinrichs-Bühne und die macht sogar ein Plattenstudio. Klingt das nicht gut?
Wie bei den Beatles in der Abbey Road. Jo, nun sind wir in Oldenburg. Wie wir schon eingangs erwähnt haben, dieses Kleinod in der Tiefebene, drumherum Moor und viel Gegend. Also eigentlich nicht das, was jetzt gerade den touristischen Liebreiz ausmacht.
Ja, aber ich denke, das ist schon mal was anderes. Ne? Wenn Lü aus so ein hügeliges Gebiet kommt, dann willst du vielleicht auch mal unser platte Land sehen, wo das Land platt ist und die Lü auch noch plattdeutsch schnackt. Das passt doch gut, Hob.
Aber hoffentlich keinen platten Charakter haben.
Nee, das denke ich nicht. Wir sind eigentlich genauso schlau als Anno Lü auch.
Jo, das hat bei den Ostfriesen ja auch nach.
Genau, so ist das auch.
Gut, hier in Oldenburg ist es auch nicht sehr bergig, obwohl wir in der Bergstraße sind, witzigerweise.
Ja, das stimmt. Ich habe schon eben die Bachstraat Wies, so sagt wie auf Plattdeutsch.
Wie sagt man das?
Bachstraat.
Also Bergstraße ist Bachstraat. Jesus, Maria.
Genau, Bachstraat. Und die Bachstraat, die geht von hier und rob ob den Geestrücken, ich habe dir vorhin schon von vertellt, einbachlich ob den Geestrücken. Denn rund um das Tau sind schon noch viel Moorgebiete und so Sumpfgebiete. Und hier, wo sich die ersten Menschen ansiedelt habt, da ist so ein Geestrücken. Und hier in Olmbach kann man dadurch fein machen, wenn man die lange Straße hochluppen deit, von Schlott an Lambertikerk vorbei. Und dann geht er mit Mol in die Bachstraat und da geht er wohl Bachdol. Und wie beiden sind hier nu?
Jo, und brauchen nicht mal Bergschuhe dafür, denn ich glaube, der höchste Punkt hier ist noch relativ einfach zu erklimmen.
Ja, ich sag ja so gern to die Lü, nun geht mal so hier ganz bewusst die lange Straße hoch. Und dann möchte ich mal so ein bisschen fühlen, wo sich das unterfüllt anfühlt. Da geht gewaltig Bach ab, sag ich dann, jo. Und dann steht wie, da, wo der höchste Punkt von Olmbach ist. Und wie ich, was ich dann sag? Lewe Lü, nun pass auf. Hier ist das 730 Zentimeters hoch.
Uff. Na, das schaffen wir gerade noch. Und das bringt mich natürlich auch dazu, was ich heute als Erste gesehen habe, als ich hier in Oldenburg ankam. Es gibt Radfahrer ohne Ende. Also man, als Fußgänger hat man das Gefühl, man wird eingekreist von allen Seiten. Ist Oldenburg diese absolute Radfahrstadt, weil man hier selbst mit drei Gängen gut auskommt?
Also wir haben Masse Röhr. Ich glaube, wir haben mehr Röhr als Inwohner. So wird er dazu, können wir immer wollen lesen. Also natürlich durch die ganzen Studenten, die wir der Use Uni habt, habt wie viele Lüde mit dem Rad unterwegs sind. Aber auch wie unser Land so fein platt ist und wie habt denn auch in der Stadt kein Parkplatzproblem für unser Auto. Denn ein Rad, da kannst du überall mal im hinstellen, ne? Mhm. Und wie habt einfach, ja, ich sag mal, den Motortow in unser platte Land. Und viele Lü kommt auch hierher, um Rad zu führen in use platte Land. Und dann freut wir uns immer, wenn wir auch die Touristen habt, die hier mit dem Rad durch die Gegend führt.
Ja, der Radtourismus, so wird er am besten beschrieben, kann man hier wirklich gut machen. Jetzt werden Sie mich natürlich schlagen, weil ich habe ein Zitat gefunden von einem Brabanter Gelehrten, einem Herrn Lipsius, der 1586 in diese hübsche Gegend kam und sagte, ein westfälisches Städtchen, ein wahres Nest, zweifelhaft, ob ich hier unter Menschen weile. Was sagen Sie jetzt? Der soll weggehen, der soll wieder zurückgehen, wo er kommt, oder was?
Der fällt mir richtig schwer, was soll ich dort so singen? Ich weiß nicht, wo die Kirche anders noch erwähnt ist. Also, ich denke, Oldenburg hat sich über die letzten Jahrhunderte natürlich gewaltig, gewaltig entwickelt. Das ist einfach so. Und früher, ich sag mal, in Mittelalter, ist vielleicht jede Stadt so ein bisschen was düster wehen und ein bisschen, ich sag mal, da wären Laumänner unterwegs, so wie überall wehen ist. Aber nu hab wie ein wunderschönes Oldenburg.
Ja, und es ist auch voll mit kleinen Kneipen und Cafés draußen. Also man hat das Gefühl, halb Oldenburg sitzt draußen. Jetzt selbst in diesem wunderschönen Spätsommer, Frühherbst, wo wir hier sitzen dürfen, auf dem Rentnerbänkchen, wie es heißt, ein Bänkchen mit nebenstehender Heizung, wohlgemerkt draußen. Haben die Oldenburger so einen Drang, so ein bisschen mediterran zu spielen?
Ich denke mal, das hat vielleicht auch unsere Gastarbeiter dummels mitgebracht. Denn davor haben wir doch gar keine Tische und Stühle Butenstone. Nicht vor der Kneipe, nicht vor der Lokal, da wäre einfach so. Aber die habt das mitgebracht. Und man kann denn ja auch noch mehr Lü bewirten, als wenn man bloß die Tische und Stühle in das Lokal besetzen deit. Und das hat sich hier einfach so entwickelt in die letzten paar Jahrzehnte. Und das ist was Schönes. Nun habt wir auch viel Grün in unserer Stadt. Die Lü könnt also auch fein unter den Bäumen sitzen. Und das mag denn, wo sagt man das? Ob plattisch wieder gar nicht das Wort davon. Das mag Oldenburg gut. So sag ich das mag.
Und ich habe das Gefühl, dass es einfach total nett ist, mit Helga durch Oldenburg zu gehen. Und es ist was ganz anderes, mal wirklich in einem Idiom eine Führung zu bekommen, wo jetzt nicht langweilig irgendwelche Jahreszahlen heruntergebetet werden, sondern diese Stadt sich mit einem schwer zu verstehen, aber trotzdem interessanten Detailwissen Oldenburg mir näher bringt.
Ja, das denke ich doch.
Und man kann das auch machen bei dir, ne, diese Führungen.
Also ich muck sieht ungefähr Fejo, das ist Stadtführung, ob Pladütsch, ne? Und das mag ich, die Lü, die will dat. Die Lü will dat Pladütsche hören. Und ich freue mich natürlich auch, wenn sie schnacken will. Und dann immer Manto, leve Lü, einfach Manto, versücken dat Pladütsche auch zu schnacken.
Dann sag mir doch mal ein Wort, wo ich richtig Eindruck schinden kann, wenn ich das ausspreche, richtig. Oh.
Was fällt mir da von Wort in?
So als Insider gelte.
Ja, also das gibt ein plattdütsches Wort vor Schrankenwärter.
Das kann man ja auch immer sehr gut anbringen.
Isenborn, Pol, Ob und Dol, Dreier, hittert ob plattdütsch.
Jetzt bin ich froh, dass ich selten Gespräche führe, wo ich das Wort Schrankenwärter drin unterbringen muss.
Nun habe ich dir ein ganz schwores Wort sech. Das gibt noch ein Wort, das ist ein bisschen einfacher. Sie kennt doch, ob Hochdeutsch, Maulwurf.
auch immer ein sehr beliebtes Gesprächsthema.
Schwierig, schwierig. Aber was ist ein Maulwurf auf Plattdeutsch? Ein Winnewop.
Gut, jetzt kann ich hier einfach in Zukunft kann ich jemand ein Schimpfwort an den Kopf werfen. Du Winnewop. Und er weiß nämlich nicht, was er ist.
Und Numsfeld, was das ist. Also das fällt mir nur dazu so in. Das ist einfach das Wort, wo die Lü anfangen zu lachen. Das ist einfach so. Natürlich, in jedes Gespräch passt das nicht drin. Aber das ist ein typisches Plattdütsches Wort.
Und was sagt der Oldenburger, wenn er analog zu einem Bayern, der dann immer zu allen, die nicht Bayern sind, der Saupreis sagt? Was sagt der Oldenburger für die, die herkommen und die nicht aus dieser wunderschönen Gegend sind?
Ja, was sag ich wieder zu? Das sind die fremden Lü, aber schön, dass sie hier sind, ne? Und dass sie aus Oldenburg bekicken will. So sagt wieder zu. Also du hast wie kein Wort vor, dass die irgendwie nicht hierher schütt oder wohl auf Wegluppen schütt. Das hätt wie gar nicht. Wie freut es, wenn die Lü Oldenburg bekicken will?
Also die große Gastfreundschaft. Ja. Herzlichen Dank.
Bitteschön. Hätt mich Spaß gemacht.
Ja auch. Passend zum Ende der Reiseradioproduktion melden die Agenturen, dass fast nahtlos anknüpfend an den Warnstreik nun auch wieder die Besitzstandware der Piloten, die Lufthansa, bestreiken wollen. Der Irrsinn geht also weiter. In der Hoffnung, dass Sie nicht allzu sehr betroffen sind, wünsche ich Ihnen eine gute Woche. Wir hören uns wieder bei Ausgabe 177, wenn Sie denn mögen, wo und wann auch immer Sie das Reiseradio einschalten.
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Drensek. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber, hören gerne, aber nichts anfassen, das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise!